Ob mir das heute gelingt, das auszulegen, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, da bin ich selber gespannt. Also das ist, hängen wir das mal weg, das ist immer eine Herausforderung, dürft ihr mir glauben. Aber das ist ja ist das irgendwie, liegt das an mir oder? Ja, oh, es ist ganz mein Bart. Männer ohne Bart sind wie Suppe ohne Salz. Aber gib mir mal das andere, das ist vielleicht besser. Eins, zwei, drei, auf die Plätze, fertig, los. Ja, schön. Guten Morgen von meiner Seite nochmal. Ich versuche es nochmal. Also sorry für die technischen Störungen hier, bartbedingt. Ich weiß es für die Zukunft. Ich werde immer dieses Handmikrofon nehmen. Wir feiern Advent, habe ich gehört. Also so in den Liedern war das noch nicht so deutlich, aber vielleicht jetzt in der Predigt. Advent. Wir haben als Prediger, als Verkündiger hier in der Gemeinde uns eine Reihe vorgenommen, uns Gedanken zu machen über Licht, Lichtgedanken in dieser dunklen Zeit, das scheint ja zu passen. Und damit mit diesem Reigen hat Renate Dennochweiler vor einer Woche angefangen. Am ersten Advent hatte Renate sich Gedanken gemacht über zwei Aspekte des Lichts, über einen glimmenden Docht, also einer antiken Lichtquelle und über Baustoffe, die verworfen werden. Aber der Reihe nach. Ich will uns das kurz in Erinnerung rufen. Es lohnt sich für die, die Zeit haben und abends mit dem Fernsehprogramm nicht ganz so zurechtkommen in dieser Corona-Zeit, in dieser Quarantäne, die wir mehr oder weniger halten müssen, hört die Predigt nach. Also ihr könnt euch ganze Nächte lang, wenn ihr wollt, gute Botschaften anhören. Bei Renate drehte es sich um Matthäus 12, Vers 20. Da drehte es sich um das zerstoßene Rohr und den glimmenden Docht. Im Kern ging es dabei um unbrauchbaren Baustoff und ausgehenden Brennstoff, also dieses fehlende Öl in der Lampe. Zwei Bilder. Das eine verdeutlicht, dass Gott den nicht verwirft, der von Menschen verworfen wurde. Gott vermag zerbrochene Menschen, war so ihre Ausführung, aus der Gesellschaft verstoßene und scheinbar unbrauchbare oder gar nutzlose aufzurichten und anzunehmen. Diejenigen, die in den Augen dieser Welt verloren haben, die mühseligen und Beladenen, finden bei Jesus Gnade und Annahme. Auch diejenigen, denen der Lebensbrennstoff auszugehen droht oder gar ausgegangen ist, deren Hoffnung nur noch an einem seidenen Faden hängt, dessen Lebenswille und Glauben nur noch einem glimmenden Docht gleicht, diesen vermag Jesus neues Leben einzuhauchen. Die Predigt von Renate macht Mut für jede scheinbar aussichtslose Lebenssituation, für jede Kraftlosigkeit, für jedes Gefühl der Minderwertigkeit, der Ablehnung, ja selbst für jede gefühlte und tatsächliche Gottesferne. Dürfen wir und können wir darauf vertrauen und bauen, Gott ist da, auch heute Morgen. Gott lässt dich und mich nicht im Stich, Gott ist da. Alle unsere Sorgen, die großen wie die kleinen, können wir jederzeit ihm anvertrauen. Er sorgt für uns. Also das war das, was ich aus der Predigt von Renate Dennochweiler mitgenommen habe. In meiner Predigt heute am zweiten Advent will ich versuchen, diese Lichtgedanken weiter zu verfolgen. Und ich weiß jetzt schon, dass ich es in irgendeiner Weise, ich sage das jetzt ganz salopp, verkackt habe. Also ich habe diesen BU-Abschied überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich hoffe, dass ihr die ihr so zahlreich da seid, irgendetwas von denen mitnehmen könnt, was ich jetzt sage. Also hört gut zu und wenn ich mich da irre in technischen Dingen, die ich noch beschreibe, kommt auf mich zu und sagt, Heinz, das ist ganz anders heute. Also ich bin ja auch schon ein alter Mann. Also, in meiner Predigt heute will ich versuchen, diese Lichtgedanken weiter zu verfolgen und den begonnenen Faden, den Renate angefangen hat, weiter zu spinnen. Wie gesagt, bei dieser Predigtreihe geht es um Licht, passend zu dieser dunklen Jahreszeit und zum Advent. Ich denke, bei euch ist das auch so zu Hause. Da gibt es ein Adventsgesteck, da zündet man sich Kerzen an und weiß, aha, Advent, Advent, ein Kerzlein brennt. Ihr kennt den Spruch, auch mit dem fünften und so, das schenke ich mir jetzt. Durch die ganze Heilige Schrift zieht sich ein richtiges, völliges Lichtband. Beginnend mit dem Schöpfungsbericht bis hin zur Offenbarung des Johannes lesen wir immer wieder in vielfältiger Art und Weise von Licht. Die Autoren des Alten und Neuen Testamentes haben immer wieder Bezug genommen aufs Licht. So steht Licht als Bild für Gottes Wesen. Gott ist Licht. Es macht die Sünde deutlich, steht für Frieden, Wahrheit, Wahrhaftigkeit, Heil und Erlösung, steht aber auch für Erkenntnis, Reinheit und die Herrlichkeit Gottes selbst. Licht im biblischen Kontext umfasst also ein umfangreiches Bündel von Bildern und Vergleichen, Bezügen und Themenkreisen, die tatsächlich einer ganzen Predigtreihe bedürfen. Also ich kann heute auch nur und will es auch nur einen kleinen Aspekt daraus herausgreifen. Ich hoffe, dass an den kommenden Sonntagen dieses Bündel der Lichtgedanken vervollständigt wird. Doddel, bringst du mir eigentlich das Wasser? Vielen Dank. Weil Doddel ist die Wasserfrau, die Wasserträgerin. Ist die einzige, die mir das Wasser reichen kann. Aber das nur nebenbei. Jesus sagt, das ist Gegenstand meiner Predigt heute, ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt. Also nicht ich, sondern Jesus. Wer mir folgt, hat das Licht, das zum Leben führt und wird nicht mehr im Dunkeln tappen. Und das ist vielleicht für euch junge Leute eine ganz wesentliche Botschaft, zu glauben und zu begreifen, dass Jesus das Licht dieser Welt ist. Nicht irgendwelche verlockenden Lichter, die irgendwo am Horizont euch locken mögen, sondern Jesus ist das Licht der Welt. Und ihm nachzufolgen bringt, vielen Dank. Er ist auch Wasser des Lebens, also er ist viel, Jesus. Wer ihm nachfolgt, wird nicht im Dunkeln tappen. Ich meine, gerade wenn man so am Anfang steht, auch im Hinblick auf Lebensplanung, auf möglicherweise Berufswahl, Partnerschaften, die sich anbahnen und diese Dinge, haltet euch an Jesus und ihr werdet gute Entscheidungen treffen. Ihr werdet im Licht sein. Ihr werdet verstehen können, worum es in eurem Leben geht. Aber trotzdem, ich bin das Licht der Welt. Was für ein Anspruch, was für ein Wort. Und was für eine Zusage, wir werden nicht im Dunkeln wandeln. Jesus, Licht dieser Welt, nicht irgendeine Lichtgestalt, nicht ein x-beliebiger Heilsbringer, keiner von diesen selbsternannten Menschenverführern mit ihren besonderen Wegen zum Glück, keiner, der auf das Geld der Menschen schielt, keiner, der uns mehr abverlangt, als wir selbst fähig sind zu tragen, keiner von den religiösen Rattenfängern, die unsere Seelen um ihrer selbst willen besitzen möchten, deren Lehren uns letztlich in die Irre führen. Jesus, Licht dieser Welt, dieses göttliche, wärmende und richtungweisende Licht vertreibt die Dunkelheit, vertreibt die Unwissenheit und Unkenntnis über Gott. Wo Jesus sein wohltuendes Licht verbreitet, da ist göttliches Leben. Wo sein Licht leuchtet, gibt es klare Orientierung, ist die Richtung für unser Leben, sein Plan für uns, deutlich erkennbar. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit. Doch mit ihm gehen wir ins Licht. Das ist ein altes Lied, ich glaube von Manfred Siebald, das haben wir in meiner Jugend vor schon lange her, geträllert. Ohne Gott geht es in die Dunkelheit, aber mit ihm gehen wir ins Licht. Jesu Licht gleicht dem Licht eines Leuchtturms, das in größter Dunkelheit den Kapitänen den sicheren Weg in den Hafen weist. Und dieser sichere Hafen ist Gott selbst. Jesus ist der Weg zu Gott. Menschen, die sich an diesem Licht orientieren, werden Gott finden und ihn erkennen. Jesus, Licht dieser Welt. Es ist nicht irgendein Licht, von dem Jesus hier spricht. Mit einem unheimlich anmutenden, ja anmaßend klingenden Absolutheitsanspruch. Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Ich bin das Licht der Welt. Ein anmaßend klingender Absolutheitsanspruch in vielen Ohren von Menschen dieser Welt, von anderen Religionsführern. Jesus spricht hier von sich selbst. Ich bin. Ich bin. Und wer das Johannesevangelium mal richtig gelesen hat, der wird da viele Ich-Bin-Worte finden. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür, sagt er an einer anderen Stelle. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Es sind diese herausragenden und ja eindringlich wirkenden Ich-Bin-Worte, die unmissverständlich deutlich machen, wen Jesus verkörpert. Wer sich in seiner Person den Menschen gegenüberstellt, uns zeigt, mit wem wir es zu tun haben. Mit keinem anderen als mit Gott selbst, dem Vater des Lichts. Wir haben es zu tun mit Jahwe, dem Gott, der da ist, der ewig Seiende, der ewig Währende. Jesus und der Vater sind eins, sind dieselben. Wer ihn, Jesus, sieht, sieht Gott. Wer ihn, Jesus, sieht, sieht Gott. Das war für die Menschen seiner Zeit ein absolutes Unding. Ist es auch heute noch für viele, klar. Und das wird im folgenden 8. Kapitel in diesem Johannesevangelium deutlich, wo es um die Frage geht, wer Jesus eigentlich ist. Da waren Theologen, die haben sich mit ihm auseinandergesetzt, die wollten wissen, wie kommst du dazu, diese Dinge zu behaupten. Lest es nach und Jesus macht deutlich, wer er ist, die Leute verstehen und erkennen darin Gottes lästerliches Reden. So was darf man nicht sagen. Du darfst nicht sagen, dass du Gott bist. Du bist nicht der, der du bist, der du vorgibst zu sein. Und wollten ihn steinigen, wird schön am Ende dieses Kapitels beschrieben. Es liest sich wie ein Krimi. Versucht's mal. Eine schwere theologische Disputation zwischen Jesus und einigen Theologen wird da dokumentiert über seine Identität. Die Frage, wer bist du eigentlich, Jesus, endet mit einem versuchten Lynchmord. Er sollte gesteinigt werden. Jesus, das Licht der Welt. Dieses Licht lädt uns zur Nachfolge ein. Wer diesem Licht folgt, wird nicht im Dunkeln tappen. Wir haben dieses Versprechen gehört. Wird wissen, wer Jesus nachfolgt, wird wissen, wer Gott ist. Denn wenn sein Wort unseres Fußes Leuchte ist, werden wir keine falschen Wege beschreiten. Und das euch auch an euch gerichtet, ihr jungen Frauen und Männer, ja, Mädchen und Buben, passt nicht mehr so ganz. Wenn sein Wort eures Fußes Leuchte ist, wenn ihr euch von dem leiten lässt, was Gott an uns richtet in seinem Wort, dann werdet ihr keine falschen Wege gehen, ihr werdet keine falschen Entscheidungen treffen. Vertraut ihm euer Leben an. Das ist eine klare Zusage, eine echte Verheißung. Lasst uns ihm, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens, nachfolgen und wir alle, wie wir hier sitzen, werden nicht in die Irre gehen. Sicher, der Weg der Nachfolge, dieser Wandel im Licht, dieses Gehen mit Jesus wird oftmals auf vielfältige Weise erschwert und in manchen Punkten vielleicht sogar verunmöglicht. Unsere Zeit hält so einiges an Ablenkungen bereit und niemand kennt die Tricks besser als du selbst. Also ich denke, wenn man jetzt mal ein Interview machen würde und hier einzelne fragen würden, wo liegen so deine Hasenfüße, wo bist du ablenkbar von den guten Dingen, die Gott für dich bereithält, dann hat da jeder so seine Punkte und Themen. Da werden wir beispielsweise abgelenkt, das ist jetzt so eine Leitthese von mir, ich greife da nur mal was raus, abgelenkt durch das Licht flackernder Computerbildschirme oder nächtlicher Handybesuche unter der Bettdecke möglicherweise, wenn es die Eltern nicht mehr mitkriegen. Also die Jungen, die bei den Alten ist das was anders. Da sagt der Vater, ich habe dann oben noch mal was zu tun und verschwinde 2 Stunden und die Frau ist in der Küche am Werkeln. Und so verbringen wir Zeit mit diesem Computer, auch heute Morgen beim Zuschauen dieses Gottesdienstes. Es gibt ja auch gute Inhalte. Aber es sind diese technischen Dinge, die uns allzu sehr ablenken. Diese Streamingdienste, Spiele, Blogs, YouTuber, die uns irgendwie die Ohren voll labern. All diese Dinge, die nehmen uns einfach gefangen. Filme rund um die Uhr. Du kannst da gucken von Netflix über, ihr wisst das alles besser als ich. Und uns Wichtigeres nehmen. Zeit mit dem Partner. Zeit mit den Kindern, Zeit mit den Eltern, den Freunden und Nachbarn und letztendlich Zeit mit Gott. An jedem Wochenanfang, ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, teilt mir mein Smartphone mit, wie viel Zeit ich da am Bildschirm verbracht habe. Es kommt dann immer so ein Bericht, so Montagmorgen, 9 Uhr, poppt so ein Ding auf, so ein Push-up und ja, Heinz, du hast letzte Woche so und so viele Stunden mehr oder weniger mit deinem Smartphone verbracht. Und da bin ich ehrlich gesagt oft darüber entsetzt, über mich selber, was da an Zeit alles zusammenkommt. Also so und so viele Minuten Facebook, so und so viel dies und jenes und das wird alles schön rapportiert und denke irgendwie, war das alles gut? Ich bin mir da nicht sicher. Also eigentlich bin ich mir sicher. Natürlich wird dabei keine Aussage darüber gemacht, was da auf dem Bildschirm vorbeiflackert. Manche lesen so ihre Bibel, auch im Gottesdienst, erledigen ihre Post und machen damit ihre Bilder und die müssen natürlich bearbeitet werden. Aber ich werde zunehmend den Eindruck nicht los, dass diese kleinen Dinger von Apple oder Samsung und wie die alle heißen, mehr Macht über unser Leben gewonnen haben, als vielleicht gut für uns ist. Also da ist irgendein technisches Gerät, das Kontrolle und Macht über uns gewonnen hat. In gewisser Hinsicht sind sie zu Lebenslichtern geworden. Sie füttern uns mit Informationen, erinnern uns an Dinge, die wir erledigen müssen, kennen unseren Standort und wissen, lassen uns wissen, wohin wir jetzt müssen und wo wir gerade sind. Sie sind Kompass, Navigationsgerät und dokumentieren meine Aktivitäten. Die wissen, also mein technisches Teil und die damit ihre Server laden, wissen ganz schön viel über mich. Also ich bin zum Beispiel, ich laufe jeden Tag irgendwie eine bestimmte Strecke und dann kriege ich die Mitteilung, du hast in dieser Woche 1000 Schritte weniger gemacht als in der Woche zuvor. Und dann denke ich irgendwie, schönes Kontrollinstrument, aber will ich das wirklich wissen? Ganz zu schweigen von der nicht versiegenden Informationsflut und den endlosen Werbespots mit ihren hohlen Versprechungen, gerade in dieser ach so seligen Weihnachtszeit. Kaufen, kaufen. Rechte Maustaste, weg damit. Geht am Handy nicht, ne? Da muss man irgendwie anders machen. Aber was, wenn in unserem Leben das Licht zu erlöschen droht, es nur noch glimmt, wie Reni am letzten Sonntag ausgeführt hat, uns der Saft ausgeht, wenn eine unerwartete Krankheit unseren Glauben klein macht und uns die Hoffnung nehmen will? Was, wenn eine Ehe auseinanderzubrechen droht oder bereits zerbrochen, die Liebe verloren gegangen ist? Wenn uns Dunkelheit umhüllt und gefangen hält? Wenn Trauer, Traurigkeit und Niedergeschlagenheit uns ergriffen hat und kein Ausweg mehr erkennbar ist? Wenn quasi unser Leben einen Stromausfall erleidet, uns im plötzlichen Blackout die Sicht auf unser Leben genommen wird, verstellt wird. Computer und Smartphones sind dann allenfalls ein billiger Zeitvertreib. Ich will uns ermutigen heute Morgen, und das mag ganz platt und ganz fromm klingen, aber ich kann es nun mal nicht anders sagen. Lasst uns auf Jesus schauen und wir werden Gott sehen. Lasst uns ihm folgen und wir werden Gottes Wege gehen. Er ist da, er kümmert sich, er trägt hindurch und stellt unsere Füße auf festen Grund. Er verwirft uns nicht wie ein zerbrochenes Rohr, wie unnützes Baumaterial. Er macht krumme Wege gerade. Er hält den nötigen Brennstoff für dich und mich bereit. Den Brennstoff, der unseren Lebensdocht am Leuchten hält. Er hat's versprochen. Ich mache jetzt einen kleinen Einschub. Verlasst diese Spur, weil wir ja heute nicht nur den zweiten Advent haben, sondern auch, wer weiß es, Nikolaus. Gottes Wege ging vor vielen Jahrhunderten auch ein Mann, dessen Name der heutige 6. Dezember trägt. Nikolaus. So viel man heute wissen kann, war er ein Gemeindeleiter, ein Aufseher, ein Bischof in der lykischen Stadt Myra. Das ist in der heutigen Südtürkei. Ich war mal ganz nah dran in Patara, eine wunderschöne Gegend. Und seinem Verhalten ist zu verdanken, dass es bis in unsere Zeit seiner Mildtätigkeit gedacht wird. Ich weiß nicht, wie sehr der Brauch noch verbreitet ist in den Elternhäusern hier oder in den Familien, frisch geputzte Schuhe am 5. abends in die Fensterbank zu stellen, in der Hoffnung, diese am Morgen des Nikolaustages gut gefüllt vorzufinden. Ja, ist das bei euch so? Ja. Oder Teller, weil spart man sich das Schuheputzen. Also in der Familie Hinsche, da wo ich herkomme, meine Eltern, da war am 5. abends immer fleißig Schuheputzen angesagt. Und zwar auf Hochglanz. Wir haben immer die größten Stiefel genommen, und also wegen Volumen, ne? Also passt viel rein. Mein Vater hat den Trick erkannt und hat immer so Zeitung vorne reingeschoben in die Schuhe, dass also das Volumen verringert wurde. Also wir haben dann immer gleich viel gekriegt, aber es sah halt mehr aus. Aber es war ein Versuch wert. Also das hat seinen Ursprung bei diesem Nikolaus. Nikolaus ist ein guter Mann, von dem man ganz viel haben kann. Oder gibt es irgend so ein Lied? Lasst uns froh und munter sein und so. Es sind alte Traditionen, aber mit einem sehr ernsten Hintergrund. Dieser Nikolaus war einer, der den Weg beschritten hat, den auch wir beschreiten sollen, den Weg der Nachfolge. Um ihn ranken sich viele Legenden, Geschichten also mit einem wahren Kern. Eine davon hat mir besonders gut gefallen. Sie zeugt von einem Mann, der verstanden hat, auf was es in der Christusnachfolge ankommt. Und das war so ein verarmter Mann in dieser Stadt Myra, hatte 3 Töchter. Ich habe 4, der hatte nur 3. Also, die hat er aber, und das, wer Vater ist, der weiß das, wie schwer sowas ist. Damals war es so, wenn Mädchen heiraten wollten, seid froh, dass es heute nicht mehr ist, bedurfte es einer Mitgift. Also da musste der Vater dafür Sorge tragen, dass die Töchter, wenn sie nicht vielleicht so hübsch waren wie ihr jetzt, eine Mitgift auf den Weg geben, dass die Männer auch geneigt waren, die Frauen zu ehelichen. Und jetzt war da ein Vater, war arm und hatte kein Geld, um mit diesen Töchtern die Ausstattung zu geben, die es erforderte, um sie irgendeinem Mann zur Frau zu geben. Und dann hat er etwas sehr Schweres gemacht, den Vater muss es verrissen haben im Herzen. Er hat sie auf die Straße geschickt, um als Prostituierte zu arbeiten, um sich eine Mitgift zu verdienen. Ja, das muss man sich vorstellen. Ich habe nichts und gehe auf die Straße. Da war der soziale Abstieg, der war vorbereitet, die Ausgrenzung, möglicherweise die Obdachlosigkeit, und dass sie sich durch diese Tätigkeit irgendwie eine Mitgift verdienen. Auch damals wird es Zuhälter und unehrliche Freier gegeben haben. Eine schwierige Sache. Nikolaus hat davon erfahren, hat die Notlage erkannt und hat deswegen Fenster und Fensterbank so die Legende, Goldklumpen, drei Goldklumpen durch das Fenster geworfen, und um somit diese Notlage zu vermeiden. In die Zimmer der drei Mädchen. Der dritten Nacht gelang es dem Vater, Nikolaus zu entdecken und nach seinem Namen zu fragen und ihm zu danken. Also es ist wirklich eine herzzerreißende Geschichte, und da gibt es ganz viele. Also das, ich habe da mal nachgeguckt, also da könnte ich jetzt eine Nikolaus-Reihe machen. Also über das, was man sich von diesem Mann erzählt hat. Da ist viel übersteigerte Fantasie dabei, ganz klar. Aber diese Geschichte ist Grund dafür, dass heute auch noch Kinder, nicht mehr ganz so armer Leute, diesen Brauch haben, um irgendwie etwas durchs Fenster gereicht zu bekommen. Und heute ist das mit den Geschenken ja anders. Also ich weiß nicht, wer noch Schuhe putzt oder Steller hinstellt, fragt der Vater seinen Sohn, woher kommen die Nikolausgeschenke oder die Weihnachtsgeschenke? Und dann sagt der Sohn mit fester Stimme, von Amazon oder Amazon. Nee, sagt der Vater, ich meine den dicken Mann mit dem weißen Bart. Ach, sagt der Sohn, vom DHL-Fahrer. Aber sei es drum. Also das sind die Nikoläuse unserer Zeit, die in Pappkartons die Geschenke abliefern. Nikolaus, so bezeugen viele Überlieferungen, hat sich ganz pragmatisch an die Vorgaben des Evangeliums gehalten und an ihnen orientiert. Er hat drei Mädchen davor bewahrt, ihre Leiber käuflicher Liebe preisgeben zu müssen und damit wohl auch vor gesellschaftlicher Ausgrenzung, Abhängigkeit von Freiern und Zuhältern und anschließender Obdachlosigkeit. Nikolaus hat verstanden. Er, der dem Licht dieser Welt nachfolgte und dem Evangelium gemäß lebte, wurde selbst zu einem Licht in dieser Welt. Auch wenn wir wissen, dass das Heil einzig und allein ohne unser wie auch immer geartetes Zutun von Gott herkommt, halte ich es persönlich nicht für angemessen, sich darauf auszuruhen, dass das so ist, dabei stehen zu bleiben, um sich in dem Licht dieser Erkenntnis, er tut alles und ich nichts, zu sonnen. Nein, Jesus sagt ebenso, ihr seid das Licht der Welt. Matthäus 5, Vers 14. Es liegt auch an uns, an dir und mir, dieses göttliche Licht in unsere Umgebung, in unsere Zeit hineinzutragen, ausdrücklich durch gute Taten, nachzulesen in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 16. Licht der Welt zu sein, heißt für uns, mit Jesus verbunden, mit ihm eins zu sein, Botschafter zu sein an Christi Stadt. So liegt es an uns, wie und ob wir einander beistehen, wenn da einem der Stecker gezogen wird, die Energie fehlt. Besuchen wir die Kranken? Stehen wir denen bei, die unserer Hilfe bedürfen? Es kommt auf uns an, auf dich und mich, auch in Zeiten der Pandemie, gerade jetzt, die geltenden Schutzordnungen zu befolgen, Licht in dieser Welt zu sein, also dem Evangelium gemäß zu leben. Und das fängt schon damit an, ja, das zu beachten, was die Regierung von uns erwartet, zu befolgen, was unserem Schutz dient. Maske zu tragen, den gebotenen Abstand einzuhalten, klingt blöd, scheint nichts mit der Sache zu tun zu haben, ist aber so. Statt sich hirnlosen Querdenkern anzuschließen, kann man sich leicht und ohne Aufwand für solche einsetzen, die über nur eingeschränkte Versorgungsmöglichkeiten verfügen. Kauft für die ein, die nicht raus können. Man kann sich für die verwenden, die krank, einsam und verlassen sind. Statt uns auf Plätzen großer Städte mit Leuten zusammenzutun, die so ganz andere Ziele verfolgen, gibt uns Gott im Hier und Jetzt die Möglichkeit, denen beizustehen, die uns brauchen. Ich traf da neulich eine Person, die ist hier unbekannt. Also ich bin da jetzt nicht indiskret oder so, ich führe auch niemanden vor, niemand von euch wird sie kennen, und wenn, gibt es keine Rückschlüsse. Beim Spazierengehen, hey, wir haben... Dich habe ich ja lange nicht gesehen. Wie geht's? Oh, gut. Und was machst du? Ja, ich war da neulich in Stuttgart, sagt sie da, auf so einer Demo. Und da hat die Polizei mit Tränengas und das war, das ist hier wie in der Diktatur. Ich komme mir vor wie in der DDR. Und die Merkel, die muss weg. Ich denke irgendwie, wieso, was, ja, was sollen wir denn tun? Die Endzeit naht, wir werden da gechippt und Bill Gates und. Denke ich irgendwie, nee, das ist ganz anders. Also das, und ich habe versucht, sie denn darauf hinzuweisen, dass sie für die Frau Merkel beten könne, dass sie die Kranken besuchen mag, dass sie die Schutzausrüstung tragen soll, weil auf der Demo hat sie keine Maske getragen und ob die zugelassen war, weiß ich auch nicht. Jedenfalls sollte die Versammlung aufgelöst worden und das wollten die nicht so haben. Und das ist eine Christin gewesen, eine Schwester im Herrn. Und das hat mich entsetzt, dass da eine Botschaft des Hasses, eine Botschaft der Ablehnung, eine Botschaft der Angst drüber kam. Wir brauchen doch keine Angst haben. Gott kontrolliert doch diese Welt, auch unsere Gesellschaft. Wir sind doch in seiner Hand. Es gibt da noch eine weitere Abstandsregel. Das hat mir dieses Gespräch mit dieser Frau deutlich gemacht. Wir Christen sollten Abstand halten von Menschen, die uns in die Irre führen und uns glauben machen wollen, dass die Regierung geheime Pläne verfolgt, Bill Gates ein Werkzeug Satans ist und Covid-19, wenn nicht gar eine Erfindung, allenfalls eine neue Diktaturform darstellt. Wo Menschen sich hinstellen und Anne Frank als Vergleich hernehmen, nur weil Kindergeburtstage derzeit nicht so gefeiert werden dürfen wie gewohnt, halten wir uns fern. Wo selbsternannte Widerstandskämpfer sich mit rattenfängerischen Methoden auf eine Stufe mit den Geschwistern Hans und Sophie Scholl stellen, wo die Bundesregierung ohne Hemmung mit der Nazi-Diktatur verglichen wird, da haben wir nichts verloren. Halten wir die Abstandsregeln ein. Nicht, weil wir Angst haben müssten vor denen, nein, dieser Abstand ist aus einem anderen Grund wichtig. Allein schon deshalb, dass sich unsere christlich-biblischen Überzeugungen nicht mit rechtsnationalen, fremdenfeindlichen Bedrohungsfantasien mischen. Als Christen müssen wir sauber bleiben. Zu viele sind bereits infiziert. Der Auftrag an uns Christen ist, Licht in dieser Welt zu sein. Deshalb schauen wir auf das Licht der Welt. Wir schauen auf Jesus und folgen ihm nach. Wir orientieren uns an seinem Wort, an seiner Wahrheit, an seiner Barmherzigkeit. Es ist seine Ankunft in dieser Welt, der wir dieser Tage gedenken, Advent. Dieser heruntergekommene Gott, der den Himmel verließ und uns gleich wurde, ist und bleibt Gegenstand unserer Hoffnung und Grund unseres Vertrauens. Als Kinder des Lichts haben wir keinen Grund, uns vor irgendetwas zu fürchten. Wir sind die Überbringer einer guten Nachricht, einer Botschaft des Friedens und der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen. Es ist eine Botschaft des Lichts für eine dunkle Welt. Ich schließe mit einem ermutigenden Psalmwort, Psalm 27, Vers 1. Gott ist mein Licht, mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Gott ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Amen.